für Stück durch. Dave hat schon den ersten Teil vom ersten Kapitel bearbeitet. Und heute kommen wir zu Vers 12 bis 26. Wer seine Bibel hat, bitte mitlesen. Wir haben den Text ja auch oben an der Wand. Aber ich muss den selber schalten. So. Eieiei. Es geschehen Zeichen und Wunder. Jawohl. Danke. Meine lieben Brüder und Schwestern, schreibt der Apostel Paulus. Ich höre noch Nebengeräusche, Reibegeräusche. Sind die von mir? Dann biege ich das ein bisschen weg. Ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil. Allen meinen Bewachern und auch den übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe, ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Außerdem haben durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und die Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft. Furchtlos und ohne Scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft weiter. Zwar verkünden manche nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen. Andere aber lassen sich von den besten Absichten leiten. Sie handeln aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich im Gefängnis bin, um für die rettende Botschaft einzutreten. Die anderen aber reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlich Kummer bereiten. Doch was macht das schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Christus verbreitet wird. Mag das nun mit Hintergedanken oder mit ehrlicher Absicht geschehen, wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist. Darüber freue ich mich und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Weil ihr für mich betet und Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht, bin ich sicher, dass hier alles zum Besten für mich ausgehen wird. Weil ihr für mich betet und Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht, bin ich sicher, das habe ich schon gesagt. Oh, das ist da doppelt hineingeraten, zweimal Vers 19, sorry. Ich hoffe inständig und bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Christus, wie bisher, so auch jetzt durch mich bekannt gemacht und geehrt wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist für mich nur Gewinn. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich weiterleben werde und euch allen erhalten bleibe. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude auf diese Weise noch größer wird. Wenn ich erst wieder bei euch bin, werdet ihr noch mehr loben und danken können für alles, was Jesus Christus durch mich getan hat. Wo liegt Philippi? In Mazedonien, Nordgriechenland. Die Stadt heißt heute noch so. Phil hat von Philos Freund und Hippos Pferd. Pferdefreund, die Stadt der Pferdefreunde, dort haben römische Soldaten im Ruhestand ihren Pferdesport weitergetrieben. Daher heißt das Pferdefreunde-Stadt oder Philippi. Und wir sehen rechts die zweite Missionsreise des Apostels Paulus, auf der er diese Gemeinde in Philippi gegründet hat. Rembrandt hat Paulus so dargestellt: Apostelschmerz im Gefängnis heißt das Bild. Ein komplexes Gemälde voller Symbolik und Details. Paulus sitzt auf dem Bett in seiner dunklen Zelle. Er hält ein großes Buch und einen Stift, konzentriert und beschäftigt mit seinem Schreiben. Überall auf dem Bett liegen lose Seiten und ein weiteres großes Buch. Was kann das für eines sein? Natürlich nur das Alte Testament oder man sagt auf Hebräisch den Tanach. Denn seine Leidenschaft war, aus dem Alten Bund Buch heraus zu beweisen, dass Jesus der Christus ist, der Messias. Für wahr, er trug unsere Krankheiten. Am Fuß des Bettes sind Ketten befestigt. Das Fenster wirft goldenes, symbolisches Licht auf den Apostel, das wie eine Aura um ihn herum leuchtet. Ein Lichtstrahl der lebendigen Hoffnung von oben. Jesus ist bei ihm, auch mitten im Gefängnis, das Licht der Welt. Unser Thema, wenn alles anders kommt als gedacht. Paulus im Gefängnis, ist das die Endstation? Hat das Ganze vielleicht einen göttlichen Sinn? Und was ist seine Gewissheit? Vielleicht können wir heute Morgen mit einer Gewissheit mehr nach Hause gehen. Wenn alles anders kommt als gedacht, wenn die Gesundheit weg ist. Ich weiß von ganz vielen Geschwistern, die im Krankenhaus liegen, jetzt behindert sind, dement geworden sind, Depressionen bekommen haben, obwohl sie gläubig sind. Das ist es ja. Gläubig und trotzdem in schwere Anfechtung gekommen. Das ist die Realität heute. Da müssen wir reden drüber. Ein Unfall ist passiert, ein finanzieller Verlust, Arbeitsplatz weg, die Rente reicht nicht, passiv oder aktiv geschieden, seelische Krisen, Ausweglosigkeit, wenn der Arzt sagt, Sie haben noch ein halbes Jahr. Was machen wir dann? Woran halten wir uns dann? Es gibt nur eine Antwort. Jesus ist immer da, bei dir, steht neben dich, hört dein Gebet und geht mit dir durch jedes Tal hindurch. Was machen wir dann? Woran halten wir uns dann? Er hat zwei Optionen, der Apostel. Verzweifeln oder hoffen, aufgeben oder kämpfen. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Wer so ein bisschen was von Psychologie und Psychotherapie versteht, der weiß, es gibt den Begriff der Attribution, lateinisch attribuere, das heißt zuweisen. Ich kann eine Situation positiv oder negativ sehen. Ich kann eine graue Brille aufziehen oder eine helle Brille. Je nachdem, was für eine Brille, was für eine Attribution, was für eine Zueignung ich der Situation gebe, so ist sie dann auch. Ich kann nach unten schauen, wenn ich will, kann nach oben schauen, wenn ich will. Ich kann bewusst negativ sein und mit allem hadern und jammern oder bewusst nach oben schauen im Namen Jesu. Und das macht der Apostel Paulus. Er schaut nach oben. Es hat nämlich alles gut angefangen. Erste, zweite, dritte Missionsreise und dann die Verhaftung in Jerusalem und der Transport nach Rom. Es war eine offene Haft, zwei Haftabschnitte, 60 bis 62 nach Christus und dann 62 bis 64. Er kam zwischendurch frei und dann 64, ihr wisst ja, was dann kam. Er durfte Besuch empfangen, zum Beispiel den Sklaven Onesimus. Und von dem lesen wir was in dem kleinen Büchlein Philemon, Hausaufgabe, sehr spannend. Nach bibeltreuer Forschung ist der Brief etwa 60, 61 geschrieben, aus Rom, andere sagen aus Ephesus und Caesarea, aber die Hauptmeinung ist Rom und Empfänger ist diese frisch gegründete Urgemeinde in Philippi, wo Lydia, die Wahrsagerin und der Kerkermeister gläubig wurden. Ich lasse euch aber wissen, dass ich meine Fesseln für Christus trage. Keine Spur von Traurigkeit. Er hat Gewissheit. Kein Jammer, kein Klagen, keine Verzweiflung, keine Anklage gegen Gott. Ich bin doch dein Apostel. Du hast mich doch berufen. Wo bleibt denn dein Schutz? Für Paulus ist das Glas halb voll. Hätten wir auch so gedacht? Ich ertappe mich manchmal, dass ich hadere und jammere und klage, Gottes Führung in Frage stelle, seine Gegenwart nicht spüre, mich verlassen fühle. Geht es euch manchmal auch so, liebe Geschwister? Ist die Jesus-Nachfolge eine glatte Autobahn oder ein Stau? Also eine Autobahn ohne Stau oder manchmal eine Fahrt über Berge und Täler und nochmal Berge und Täler? Was sagt Paulus zu dieser Frage? Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Meine Güte, durch viele Bedrängnisse. Da steht's. Er macht das durch. Aber es bleibt nicht bei den Bedrängnissen. Es geht ins Reich Gottes. Das ist unser Ziel. So lehrte die Neugläubigen in Derbe, Ikonien und Lystra auf seiner ersten Missionsreise. Liebe Geschwister, die Nachfolge, das Zeugnis und der Dienst für Jesus, den gibt es nicht zum Nulltarif. Das wird jeder schon mal gemerkt haben, der mal mutig ein Zeugnis für den Herrn gegeben hat in Wort und Tat. Ich habe schon viel, viel einstecken müssen, schon in der Schulzeit für mein Zeugnis für Jesus. Es gibt Anfechtungen, es gibt Widerspruch, es gibt Spott, es gibt Niederlagen, Zerbruch und Attacken des Feindes. Aber wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Theo Lehmann schreibt in seinem Lied, auch mit Gott gerät man in Krisen, Probleme, die unfassbar sind, sei dennoch gewiss, Gott sorgt für sein Kind. Genau, er lebt noch, auch im Ruhestand. Pfarrer Dr. Theo Lehmann, ein vollmächtiger Evangelist aus den östlichen Bundesländern, der Jesus bekannt hat, noch im SED-Regime, ganz mutig. Und die Stasi saß in der Kirche und hat mitgeschrieben. Es gibt eine dicke Akte über ihn, aber der Herr hat ihn bewahrt. Hat das Ganze einen göttlichen Sinn? Man sagt doch immer, alle Dinge haben zwei Seiten. Nicht diese Bibel, die hat jetzt eine Vorderseite und hat eine Rückseite. Und wenn man ein neues Buch kauft, schaue ich immer gerne auf die Rückseite, weil da was steht über den Autor und da weiß ich gleich noch mehr. Genau. Also denkt mal immer, wenn du was Schweres erlebst, hat das vielleicht auch eine positive Rückseite? Ist da vielleicht ein göttlicher Sinn dabei? Kann es sein, dass Gott es sogar zugelassen hat, dass ich dabei etwas lernen soll, dass er mich was lehren will, dass er mich in Stille führt, ins Bibelstudium, in die Seelsorge? Ja, sagt Paulus, meine Fesseln trage ich für Christus. Der Soldatenwache konnte ich schon ein Zeugnis geben. Die meisten Geschwister haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen. Man staune, das Wort Gottes noch kühner zu reden, also zu bezeugen, ohne Scheu. Ich liege hier zur Verteidigung des Evangeliums, damit ich es begründe, damit ich es noch besser erklären kann. Übrigens, wie können denn Soldaten von Jesus hören, wenn der Apostel Paulus nicht da zu ihnen kommt? Wäre der Kerkermeister zum Glauben gekommen, wenn Paulus und Silas nicht ins Gefängnis gekommen wären? Das ist die Rückseite. Das alles wird aber zum Heil ausgehen. Er rechnet mit Gebetserhörung, mit einem Wunder. Und es kam auch. Nämlich durch euer Gebet und den Beistand des Heiligen Geistes. Wir als Gemeinde sind betend dabei beteiligt, dass unsere verfolgten Geschwister aus islamistischen Gefängnissen freikommen. Halleluja. Und den Beistand des Heiligen Geistes, unser Tröster. Ich rechne damit, nicht enttäuscht zu werden, was für eine lebendige Hoffnung er hat. Christus wird verherrlicht werden, Jesus ehren, auch im Gefängnis. Auf diese Weise kann ich mehr Frucht schaffen, nämlich Jünger machen. Zur Förderung der Gemeinde und zur Freude im Glauben, nämlich Wachstum. Das steht alles hier in diesem Kapitel. Das ist die Rückseite, das ist der positive Sinn seiner Gefangenschaft. Das sind 10 Sinnstiftungen, 10 Gründe im dunklen Gefängnis zuversichtlich zu sein. Paulus hat lebendigen Glauben. Was ist seine Gewissheit? Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das haben wir mal so flott auswendig gelernt. Das hängt auf manchen Postern und Wandsprüchen, aber haben wir das auch hier drin verinnerlicht? Das geht uns leicht von den Lippen, aber eine Gewissheit liegt da drin, eine Freude, ein Friede, ein Tiefgang, eine lebendige Hoffnung. Christus ist mein Leben, solange ich leben darf. Und Sterben ist mein Gewinn. Wisst ihr, liebe Geschwister, im Fernsehen, in der Tagesschau heißt es, der und der Schauspieler ist tot. Kennt ihr das? Gestorben. Da zucke ich immer so ein bisschen zusammen. Ist das alles, was du weißt, Nachrichtensprecher oder Sprecherin? Der Schauspieler sowieso ist tot. Ja? Die Welt ohne Gott stirbt. Und dann fällt der Stein und bleibt liegen. Tot. Kinder Gottes sterben nicht. Sie gehen nach Hause. Sie werden abgerufen, heimgeholt, fahren hin zum Herrn, werden zu höheren Diensten eingesetzt, entschlafen, um im Himmel zu erwachen. 2019 erlebte ich Reinhard Bonnke in der Sporthalle in Hamburg. Da steht es, ja. Er hielt seine letzte Predigt. Sein Gang war schon von seiner Krankheit gezeichnet. Ihr wisst ja, was er bekommen hat, wahrscheinlich. Und sein Gesicht war gezeigt, sein Gesicht war eingefallen, aber sein Feuer war immer noch da. Und er predigte und dann kam dieser Satz. Und dann werde ich in meinen A380 steigen und zum Himmel fliegen und dort werde ich euch alle erwarten. Reinhard Bonnke mit seinem Humor. Welch eine lebendige Hoffnung. Das ist die Hoffnung, die Paulus hat. Sterbend ist nicht tot. Es ist Heimkehr in die himmlischen Wohnungen, die uns bereitet sind. Paulus hat also eine himmlische Perspektive. Gerne sage ich, wir wählen heute weder links noch rechts. Wir haben schon gewählt, nämlich oben. Ja, manche schmunzeln dabei. Ihr dürft gerne wählen, was ihr wollt. Ich mache euch keine Vorgaben, aber ich sage immer gerne, jede Partei hat ihre Vorzüge und ihre Nachteile und die ideale Partei gibt es nicht und die biblische evangelikale Partei, die müssen wir erst noch gründen, gell? Ja. Deswegen, wir gehören schon der Partei des Reiches Gottes an. Unser Kanzler heißt Jesus Christus, unser Parteibuch ist die Bibel. Und wenn wir machen, was der Herr sagt, da machen wir es ganz genau und richtig. Trachte nach dem, was droben ist. Das ist unsere Ausrichtung. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch die alltägliche Versorgung zufallen. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge, auch das Gefängnis, auch die tiefen Täler, zum Guten mitwirken. Ich bin bei euch an allen Tagen, besonders an den schweren Tagen, bis an der Weltende. Herr, nein, halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Sei treu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wonach trachtet diese Welt? Nach Geld, Macht, Sex und Karriere. Das sind ihre Werte. Vor einigen Tagen las ich, wer die reichsten Personen in Deutschland sind. Die Liste ist unglaublich lang. Ich nenne nur mal die ersten drei Namen, damit wir ein Gespür bekommen. Dieter, 46 Milliarden. Susanne, 36 Milliarden. Karl, 27 Milliarden. Und dann gehen die Zahlen runter. Brauchen die so viel? Unser letztes Hemd hat keine Taschen. Alles Geld und Gut ist uns ja nur geliehen. Und Gott wird uns einmal fragen, was wir mit unserem Reichtum gemacht haben. Ja, auch wir Christen nehmen die große Kluft wahr zwischen den Superreichen und den Superarmen. Ich habe mit ganz vielen christlichen Flüchtlingen zu tun, die vom Tode verfolgt worden sind durch die Islamisten. Die haben nichts, weil die Sozialhilfe nicht mehr reicht. Und rufen mich an und weinen und sagen, ich habe nichts mehr zu essen und zu trinken. Das ist diese furchtbare Gap in unserer Gesellschaft zwischen Reich und Arm. Die Reichen schauen nicht in den Straßengraben der Armen und die Armen wissen gar nicht, dass es milliardenschwere Reiche gibt. Gott wird uns fragen, was wir gemacht haben mit unserem Geld. Es ist sogar für uns Gläubige der Reichtum ein Auftrag zum Geben. Wenn ein Millionär oder Milliardär mal 10 Millionen verschenkt, hat er immer noch mehr als genug übrig. Was sagt Gott zum reichen Kornbauern? Du bist ein Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Das Streben nach Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld, das ist Narrheit, das ist Torheit. Das ist eine Jagd nach Luft, nach Vergänglichem. Was sagt Jesus zum reichen Jüngling? Verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen und folge mir nach. Was wollen wir? Was willst du? Reich werden oder dem Herrn dienen? Oder beides? Eine interessante Kombination. Reich sein und damit dem Herrn dienen. Hochinteressant. Lazarus, zu Deutsch Gottes mein Erbarmer, saß vor der Tür des Reichen. Wer hat sich gekümmert? Die Diakonie kam nicht, die Caritas kam nicht. Wer kam? Die Hunde leckten seine Geschwüre. Das war alles. Auf null verarmt, ohne jede Perspektive. Und der Reiche gab ihm nicht einen Bissen. Aber er wurde von den Engeln getragen, wohin? in Abrahams Schoß. Halleluja. Denn dort ist unser wahrer Reichtum. Dort wird jeder Mensch, der in seiner Armut heimgehen durfte, unendlich getröstet werden. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie Motten und Rost nicht fressen können, sagt Jesus. Im Himmel wird getauscht. Himmlische Herrlichkeit statt irdische Armut, aber in der Hölle auch. Höllisches Leiden statt irdischem Saus und Braus. Neulich las ich eine interessante Nahewigkeitserfahrung. Ihr wisst ja, was das ist. Ein Mensch liegt auf dem OP-Tisch und der Professor sagt, wir wissen nicht, ob wir sie durchbringen. Und dann ist der Betreffende vielleicht eine Stunde oder zwei im Himmel und darf dann durch ärztliche Hilfe wieder zurückkommen, weil der Herr ihm das gestattet. Und er sieht im Himmel, Jesus Christus sitzt, den Sohn Gottes. Und um ihn herum ganz viele Kinder, die fröhlich und juchzen und jauchzen, spielen. Und einige sitzen bei Jesus auf dem Schoß. Und der Mensch fragt den Engel neben ihm, was hat das zu bedeuten, was sind das für Kinder? Ich muss tief Luft holen. Er sagt, das sind die abgetriebenen Kinder. Muss ich schlucken. Das ist der Tausch. Hier auf Erden waren sie die Ärmsten, richtig? Die Rechtlosen und Verachteten und Ungewollten. Und der Herr schenkt ihnen ewiges Leben in himmlischer Herrlichkeit und ganz großer Freude. Wofür lebt Paulus? Er will seinem Herrn dienen. Liebe Freunde, das ist der schönste Gewinn und der schönste Lebenssinn für uns, für dich und mich heute, dem Herrn Jesus dienen. Er will Menschen für den Herrn gewinnen, seine missionarische Perspektive. Er will die Rettungsbotschaft von Jesus ausbreiten. Wer Jesus hat, der hat das Leben in Zeit und Ewigkeit. Er will eine Gemeinde nach der anderen gründen. Er will die Hölle plündern und den Himmel bevölkern, wie Reinhard Bonnke sagte. Er will seine Gläubigen stärken, festigen und gründen. Und er will Jesus Christus groß machen, gerade in der heidnischen Welt. Und die war wirklich sehr, sehr heidnisch, bis okkult geprägt. Er will Frucht schaffen für die Ewigkeit. Es gibt zwei Optionen für unser Leben. Leben für das Reich Gottes oder für das Reich dieser Welt. Da dürfen wir uns entscheiden. Wir können uns treiben lassen vom Zeitgeist und uns ihm anpassen oder gegen den Strom schwimmen wie lebendige Fische in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist der gesegnete Weg. Dafür hat sich Paulus entschieden. Frucht schaffen für die Ewigkeit. Was tun, wenn alles anders kommt? Hier habe ich jetzt eine Folie eingeschoben, damit ich ein persönliches Zeugnis geben. Das steht jetzt nicht auf der Folie. Oder? Ja, genau, das ist sie. Am 17. Oktober gab mir ein Orthopäde eine infizierte Injektion in mein rechtes Knie. Ich hatte Arthrose-Schmerzen und jedes Mal, wenn die Spritze drin war, der eine mit Hyaluron, der andere mit Eigenblut, egal, beides war gut, konnte ich wieder stehen und gehen und war schmerzfrei. Wer das kennt und hat, der weiß, wovon ich spreche. Die Alternative ist eine Knieersatzoperation. Das wollte ich nicht. Das war mal zu dramatisch. Die Naturheilkunde versucht auch, die Knieersatzoperation zu vermeiden, durch allerlei naturheilkundliche Mittel und Wege. Zu Recht, wie ich meine. Ich fuhr also nach Kempten zu Orthopäden und da gab mir also dann die Spritze rein. Und einen Tag später setzten rasende Schmerzen ein. 19 Tage Klinikum, eine Punktion, eine Schmerzpumpe implantiert, eine erste Spül-OP, rechts drei Löcher, links drei Löcher und dann gespült. Und dann kommt der Doktor mit dem Professor und sagt, Herr Kunzmann, wir haben zwar gespült, aber es sind noch nicht alle Streptokokken draußen. Wir müssen aufmachen und nachschauen, was los ist. Wisst ihr, was das heißt, aufmachen? Er hat mir einen Schnitt gemacht von hier bis darauf. Die Haut zur Seite geklappt, die Kniescheibe weggeklappt, die Kniekapsel aufgemacht und dann gespült, entzündliches Gewebe raus, Eiter raus und so weiter und dann wieder zugenäht. Und dann kommt er in der Visite und sagt, so Herr Kunzmann, am Mittwoch können Sie nach Hause. Wie bitte, Herr Doktor? Jetzt haben Sie mich aufgeschnitten und zugenäht und wollen mich daheim ablegen. Ich kann nicht mehr laufen. Nein, nein, wir übergeben Sie nur in die Fürsorge Ihres Hausarztes. Das war's. Er sagt noch ein Sätzchen dazu. Das Knie, was Gott Ihnen gegeben hat, ist noch besser als ein neues. Und da war schon die Türe zu. Das Knie, was Gott ihm gegeben hat, ist noch besser als ein neues, sagt der Chirurg. Also, da muss ich ja glauben, gell? Aber ich konnte es nicht glauben, denn ich spürte mein Bein nicht mehr. Das lag im Bett, ich konnte es nicht mehr ansteuern. Der Muskel, der heißt auf Neudeutsch Quadrizeps, der war aufgeschnitten von hier bis darauf. Der hatte keine Kraft mehr. War fertig, null. Mein Knie war wie Butter, wie Schlagsahne. Ich war verzweifelt, sah nur Behinderung, Bettlägerigkeit, Rollstuhl, Gehwagen, Krücken, mein Leben kaputt. Ich habe unendlich viel geweint und gebetet und zum Himmel geschrien. Aber der Herr hörte mein Schreien. Die Kraft kam, langsam, aber sie kam zurück, in kleinen Fortschrittchen. Und jetzt kann ich ohne Rollator und Krücken stehen und gehen, auch die Treppe rauf und runter, vorsichtig, langsam, kleine Strecken natürlich, wie ich gesagt habe, vom Wohnzimmer zum Küchentisch und zurück, zum Auto und wieder zurück. Aber Autofahren geht wieder, Gottlob und Dank, weil ich meinen Unterschenkel so weit abbiegen kann, dass ich ein- und aussteigen kann. Das ging vorher nicht, vorher war das Knie ja so steif. Der Herr war und ist so treu. Die Streptokokken sind aus dem Knie draußen, sagte mein Hausarzt. Das Blutbild ist sauber und gut, kein Wert erhöht. Es gab keine Komplikation mehr. Und neulich war ich bei euch im Gottesdienst und hier hat der Jaydeep gesprochen. Wisst ihr noch? Der indische Evangelist. Genau. Und er sagte in seiner Predigt, und dann beten wir für die Kranken und dann wird der und der und der gesund. Und am Ende der Predigt, bitte, wer Gebet braucht, komme nach vorne. Ich war gleich der Zweite hier gestanden. Jaydeep umfasst hier mein Knie, legt mir die Hand auf. Abends, bevor ich ins Bett ging, dachte ich, was mache ich bloß? Ich habe bisher immer mein Bein genommen und so an der Hose hochgezogen, ins Bett reingelegt und so weiter. Ich konnte unter Hecheln und Bauchmuskeln zum ersten Mal mein Bein vom Boden ins Bett einheben. An diesem Sonntagabend, nach dem Gebet von Jaydeep. Halleluja, Jesus. Und seitdem erlebe ich kleine Fortschrittchen. Große Gnade. Der Herr hat mich nicht verlassen. Jesus, du bist so gut und so treu. Und, lieber Bruder, liebe Schwester, er wird dich auch nicht verlassen. Gut, wir wollen nichts beschönigen. Es kann auch anders kommen. Für Paulus kam es im Jahr 64 tatsächlich anders. Er kam als Märtyrer um, Petrus auch in Rom. Es erfüllte sich sein Motto, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Übrigens, es gibt auf Facebook einen Artikel, wo berichtet wird, wie es den 12 Aposteln gegangen ist. Da wird berichtet, dass 11 Apostel den Märtyrertod erlitten haben, außer Johannes auf Patmos. Der durfte eines natürlichen Heimgangs sich erfreuen, aber die anderen 11 haben ihren Preis bezahlt für ihre Liebe und ihren Dienst für Jesus. Paulus stellt sich hier auf beides ein. Leben oder heimgehen. Wie die drei Freunde Daniels auch. Und dieser Vers ist mir in meinem Leben sehr wichtig geworden. Ihr wisst ja, die Sachen mit dem Feuerofen und so weiter. Der König sagt, ihr müsst alle mich anbeten und wer mich nicht anbetet, der kommt da rein. Wenn unser Gott, den wir verehren, sagen die drei Freunde Sadrach, Mesach, Abednego, wenn unser Gott, den wir verehren, will, kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus seiner Hand. König, kann er retten. Wunder tun. Und wenn er es dennoch nicht will, dann sollst du wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Standbild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Paulus hätte sagen können, ich gebe meinen Glauben auf, liebe Römer. Ich laufe zu eurer römischen Religion über. Er wäre sofort freigelassen worden. Nein, das tut er nicht. Wir werden dein Standbild nicht anbeten. Wir werden diese fremde, gottwidrige Religion niemals annehmen. Was wissen die drei Freunde? Sie wissen, was immer auch kommt, wir sind in Gottes Hand. Wir dürfen überleben. Er dürfen überleben, dann danken wir dem Herrn für sein Wunder und dürfen wir heimgehen, werden wir vollendet und zu Hause sein. Halleluja. Es ist hilfreich für uns und nüchtern, wenn wir beides im Blick behalten. Christus ist mein Leben und sterben, heimgehen, mein Gewinn. Darum, gib nicht auf. erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorgen Meer. Will trüb und schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht, so darf ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Fallen ist menschlich, liegen bleiben teuflisch, aufstehen göttlich. Wir haben einen Gott, der hilft und vom Tod rettet. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ich schließe mit der letzten Folie. Margarete Fischbeck-Powers hat dieses berühmte Gedicht oder Gebet geschrieben. Wer kennt es? Wahrscheinlich alle, gell? Es ist zeitlos immer wieder gültig. Sie lebt in Quebec, Kanada, geboren 1944. Sie lebt noch immer. Sie war gläubig. Als Lehrerin wurde sie im Klassenzimmer von einem Blitz getroffen, durfte aber überleben mit Lähmungserscheinungen. Bei einem Klassenausflug fiel eine Schülerin einen eiskalten Bergsee, konnte gerettet werden und überleben. Als ihr Mann das sah, erlitt einen Herzinfarkt, durfte aber überleben. Beim Umzug stahlen ihre Packer ihre Ersparnisse. Obwohl sie die Autorin dieses Gedichtes war, behauptete eine andere Person, viele Personen, das Gedicht geschrieben zu haben und gaben nicht nach. Sie musste lange vor mehreren Gerichten um ihre Rechte kämpfen, bis ja schließlich 2007 das Landgericht Frankfurt ihre Urheberrechte endgültig zugesprochen hat. Fazit: Sie ist und war eine gläubige Frau, die viel, viel Schweres durchgemacht hat und dennoch die Kraft und Hilfe Gottes real erfahren durfte. Es gilt für sie und für uns: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wie antwortet Jesus ihr? Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Herr Jesus Christus, lass uns gerade in den dunklen Stunden deine Hilfe erfahren. Segne du jeden, der jetzt durch schwere Zeiten geht, durch Angst, durch Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit, durch Ausweglosigkeit und sonstige Schwierigkeiten. Segne ihn über alle Maßen. Lass auch ihn sagen können, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Segne du alle unsere Kranken in ganz besonderer Weise. Mach sie gesund, gib ihnen lebendige Hoffnung. Segne und tröste sie. In Jesu Namen. Amen.